Du kennst das sicher auch. Man liest in den Nachrichten von einem eigentlich völlig unbedeutenden lokalen Streit.
So ein typischer Nachbarschaftsstreit fast schon.
Genau. Zwei Gruppen geraten aneinander, nichts Weltbewegendes. Und plötzlich eskaliert das Ganze so extrem, dass es historische Ausmaße annimmt.
Ja, ein lokaler Konflikt wird sozusagen zum Katalysator für etwas Riesiges.
Exakt. Und wir knöpfen uns in unserer heutigen Recherche mal Kapitel 6 bis 8 der Apostelgeschichte vor. Wir wollen nämlich genau das untersuchen.
Richtig.
Also, wie konnte ein rein intellektueller Schlagabtausch in einer antiken Synagoge zu einer, naja, brutalen Hinrichtung führen? Und wie gab dieses blutige Ende ironischerweise den Startschuss für eine beispiellose globale Bewegung?
Es ist eine Geschichte, die wirklich eine absolut zeitlose und explosive Mischung bietet. Wir haben da verletzten Stolz, toxischen Nationalismus.
Oh ja.
Und die verheerende Macht von dem, was wir heute wohl einfach Fake News nennen würden.
Absolut.
Und dazu kommt dieser unglaubliche Bumerang-Effekt, wenn jemand versucht, eine unliebsame Idee mit purer Gewalt zu unterdrücken. Das Geniale an unserer Quelle heute, also einer sehr ausführlichen Vorlesung des Historikers und Theologen Dr. Craig Keener, ist ja, dass sie uns nicht nur zeigt, was im ersten Jahrhundert passiert ist,
sondern auch das Warum, oder?
Genau, sie deckt die ganzen psychologischen und politischen Mechanismen auf.
Und da springen wir jetzt direkt rein. Das Zentrum dieses ganzen Konflikts ist ein Mann namens Stephanus. Wir befinden uns in Jerusalem und bevor Stephanus überhaupt vor einem Gericht steht, gewinnt er schlichtweg jede einzelne Debatte in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen. Wer waren diese Leute eigentlich, dass ein verlorenes Argument sie dermaßen in Rage versetzt hat?
Also, um diese Wut zu verstehen, müssen wir uns den sozialen Status dieser Freigelassenen mal genauer ansehen. Das war nämlich keine gewöhnliche jüdische Gemeinde.
Okay.
Historisch gesehen handelte es sich um hellenistische Juden. Das heißt, sie waren stark von der griechischen Kultur geprägt, sprachen Griechisch und unterschieden sich kulturell massiv von den eher traditionellen, aramäisch sprechenden Juden in Jerusalem.
Ah, verstehe.
Und viele von ihnen waren Nachfahren von Menschen, die Generationen zuvor vom römischen General Pompeius versklavt und nach Rom gebracht worden waren.
Das heißt, die hatten eine ziemlich traumatische Familiengeschichte.
Ja, genau, aber mit einem ganz entscheidenden Twist. Sie oder ihre Vorfahren wurden später freigekauft. Im römischen System bedeutete diese Freilassung, dass sie automatisch das römische Bürgerrecht erhielten.
Krass, das war doch damals extrem viel wert, oder?
Unfassbar viel. In der antiken Welt des Ostens war das ein unglaubliches Privileg. Selbst lokale Könige oder hochrangige Beamte hatten das oft nicht. Wir haben hier also eine extrem elitäre Gruppe. Die sind unglaublich stolz auf ihren hart erkämpften Status, ihre Kultur und ihre intellektuelle Überlegenheit.
Und dann spaziert der Stephanus rein. Er gehört vermutlich zum selben kulturellen Kreis, aber er demontiert diese elitäre Gruppe nach allen Regeln der Kunst.
Richtig.
Die Quelle sagt ja, er argumentiert mit einer vom Geist geleiteten Reisheit, die sie einfach nicht widerlegen können. Das ist ja, als würde ein hochdekorierter Professor, also so ein amtierender Weltmeister im Debattieren, auf offener Bühne von einem absoluten Underdog argumentativ komplett in die Ecke gedrängt werden.
Ein super Vergleich, ja.
Und weil sie diesen Gesichtsverlust scheinbar nicht ertragen, greifen sie zu einem extrem schmutzigen Trick. Sie besorgen sich falsche Zeugen.
Weil man sagen muss, das war in der Antike gar nicht mal so unüblich.
Echt nicht?
Nee. Es gab damals sogar formelle Handbücher wie die Rhetorica ad Alexandrum. Die brachten Rednern ganz pragmatisch bei, wie man unter Eid extrem überzeugend lügt, um vor Gericht zu gewinnen. Es ging bei dieser Art Rhetorik oft nur um die reine Kunst der Überzeugung, völlig losgelöst von irgendwelcher moralischen Philosophie.
Also einfach gewinnen um jeden Preis.
Genau. Aber und das ist das Spannende, die theologische Ironie dieses Schachzugs ist atemberaubend. Sie werfen Stephanus nämlich Blasphemie, also Gotteslästerung, vor. Darauf stand damals die Todesstrafe.
Okay, und um das zu beweisen, lügen sie unter Eid.
Ja. Und wenn du in der Antike einen Eid abgelegt hast, hast du buchstäblich die Gottheit angerufen, um die Wahrheit deiner Aussage zu garantieren. Wenn du unter Eid lügst, zwingst du Gott also quasi rhetorisch dazu, Zeuge für eine Lüge zu sein.
Wahnsinn. Das ist also, sie begehen exakt die schwerstmögliche Entweihung des göttlichen Namens, nur um Stephanus vorzuwerfen, er hätte den göttlichen Namen entweiht.
Ganz genau. Es zeigt einfach, wie blind sie in ihrem eigenen Hass geworden sind.
Und diese theologische Arroganz der Kläger bringt uns ja zum eigentlichen Kern des Konflikts, dem Tempel. Sie beschuldigen Stephanos ja nicht nur einer abstrakten Gotteslästerung. Sie sagen, er spricht gegen den Tempel und gegen das Gesetz des Moses. Warum war das genau der Punkt, an dem die Stimmung komplett kippte?
Weil hier Religion und nationale Identität untrennbar verschmolzen waren. Der Tempel war ja nicht nur eine Kirche, wie wir das heute kennen. Er war das architektonische Symbol der nationalen Existenz Israels.
Ah, okay.
Wenn wir das historisch betrachten, sehen wir da ein klares Muster. Wenn Gott und Nation eins werden, wird jede Kritik am nationalen System sofort als Hochverrat an Gott gewertet. Wir haben das zum Beispiel im Ersten Weltkrieg gesehen, wo sich verschiedene europäische Nationen, die ja alle christlich geprägt waren, im Namen von Gott und Vaterland gegenseitig abschlachteten.
Das ist so ein Mechanismus, der irgendwie bis heute funktioniert. In Dr. Kienas Vorlesung werden ja auch zwei moderne Beispiele aus den USA genannt, die das völlig unabhängig vom politischen Lager illustrieren.
Richtig.
Also wir haben auf der einen Seite Jeremiah Wright, der aus einer linken Perspektive soziale Ungerechtigkeit anprangerte und ein göttliches Gericht über Amerika aussprach. Und auf der anderen Seite Pat Robertson, der aus einer politisch rechten Perspektive ebenfalls den moralischen Verfall der Nation kritisierte und vor einem göttlichen Gericht warnte.
Genau. Und was passierte mit beiden?
Naja, beide wurden für diese Aussagen von der breiten Öffentlichkeit massiv angefeindet und in der Luft zerrissen.
Exakt. Die Dynamik ist hier wirklich völlig neutral zu betrachten. Wer das nationale Heiligtum oder die moralische Unfehlbarkeit der eigenen Nation kritisiert, egal ob jetzt im antiken Jerusalem oder in einer modernen Demokratie, der zieht unweigerlich den Zorn der Massen auf sich.
Und für Stephanos war das damals eben lebensgefährlich.
Ja, absolut. Dr. Kina nennt da ein super Beispiel. Etwa eine Generation nach Stephanos gab es einen Propheten namens Joshua ben Hananja. Der zog durch Jerusalem und prophezeite ein Gericht über den Tempel.
Oh je!
Das Resultat? Die religiösen Führer lieferten ihn an die Römer aus. Er wurde derart bestialisch ausgepeitscht, dass seine Knochen freilagen. Nur weil die Römer ihn irgendwann für völlig verrückt hielten, haben sie ihn überhaupt am Leben gelassen.
Uff. Aber warte mal, da muss ich jetzt echt kritisch einhaken.
Klar.
Wenn die Gefahr so offensichtlich war, also wir wissen doch aus den vorherigen Kapiteln der Apostelgeschichte, dass die ersten Christen, also Leute wie Petrus und Johannes, ständig im Tempel waren.
Das stimmt.
Sie haben dort gebetet, sie haben dort gelehrt, sie haben den Tempel voll respektiert. Warum sticht Stephanos dann plötzlich in dieses Wespennest und beginnt den Tempel derart scharf zu attackieren? Das ergibt doch auf den ersten Blick gar keinen Sinn.
Das ist genau der Moment, in dem sich Stephanos von den anderen frühen Christen abhebt. Er hatte eine theologische Weitsicht, die seiner Zeit wirklich weit voraus war.
Okay, inwiefern?
Er erkannte, dass die jüdische Führung Jesus endgültig abgelehnt hatte und dass die Zukunft dieser neuen Bewegung unmöglich an ein bestimmtes Gebäude aus Stein in Jerusalem gebunden bleiben konnte. Er verstand quasi, dass man den Schöpfer des Universums nicht in eine nationale oder geografische Box sperren kann.
Ah. Okay, und genau dieses Argument liefert er dann ja in seiner großen Verteidigungsrede vor dem Sanhedrin, also dem Hohen Rat.
Genau.
Aber bevor er überhaupt anfängt zu sprechen, passiert da noch etwas total Faszinierendes. Die Zeugen berichten, sein Gesicht habe geleuchtet wie das eines Engels.
Ja.
Was steckt hinter diesem Detail? Das ist ja sicher nicht nur so poetisch gemeint, oder?
Nee, überhaupt nicht. Das ist eine hochgradig aufgeladene politische und theologische Symbolik. Es ist eine ganz bewusste Parallele zu Moses.
Ah, okay.
Als Moses damals vom Berg Sinai herabkam, nachdem er in der Gegenwart Gottes das Gesetz empfangen hatte, leuchtete sein Gesicht ja ebenfalls. Die Ankläger werfen Stephanos vor, er würde Moses lästern. Aber während sie ihn anklagen, trägt er buchstäblich die physische Signatur des Moses im Gesicht.
Wow, das ist krass. Und dann hält er seine Rede. Also als ich das gelesen habe, dachte ich erst, was macht er da? Er steht vor Gericht, es geht um sein nacktes Leben. Und statt sich zu verteidigen, fängt er bei Abraham an und gibt den Richtern eine ellenlange Geschichtsstunde über Mesopotamien und Ägypten. Warum?
Weil es keine Geschichtsstunde ist. Es ist ein wirklich meisterhafter rhetorischer Schachzug. Er nutzt nicht seine eigene Meinung, um sie anzugreifen. sondern das volle Gewicht ihrer eigenen verehrten Geschichte.
Wie so eine Art intellektuelles Judo.
Perfekter Begriff. Er sagt im Grunde, ihr behauptet, Gott sei exklusiv an dieses Land und diesen Tempel gebunden. Aber überlegt doch mal, wo erschien der Gott der Herrlichkeit denn unserem Stammvater Abraham? In Mesopotamien, im heutigen Irak. Und wo war Gott bei Josef? In Ägypten. Und wo sprach Gott zu Moses aus dem brennenden Dornbusch? In der Wüste von Midian.
Ah, jetzt verstehe ich die Mechanik dahinter. Er demontiert wirklich systematisch ihre Identitätsmarker. Er zeigt ihnen, Leute, das sogenannte Heilige Land war gar nicht heilig, als Gott anfing, dort zu wirken.
Richtig.
Gott befand sich in der Wüste und sagte zu Moses, zieh deine Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Also die Präsenz Gottes machte den Sand in der Wüste zu einem Tempel, nicht die Architektur.
Exakt. Und das ist ein radikaler Paradigmenwechsel, besonders in der antiken Welt. Damals war es völlig normal, dass Heiden ihre Götter an bestimmte Tempel oder sogar an Himmelskörper banden.
Ach echt?
Ja, die historische Forschung zeigt uns da Beispiele wie das Mosaik eines Tierkreises, also reine Astrologie, das in einer galiläischen Synagoge aus einer späteren Epoche gefunden wurde. Die Versuchung, Gott räumlich oder astrologisch festzunageln, war riesig. Aber Stephanus reißt diese Box einfach ein.
Und er belässt es ja nicht bei der Geografie. Er schlägt noch viel tiefer in ihre Psyche ein, wenn man so will. Er zeigt ein psychologisches Muster auf, das sich durch ihre gesamte Geschichte zieht. Das Muster des abgelehnten Retters.
Genau. Das ist der Moment, in dem die Falle für die Richter zuschnappt. Stephanus argumentiert, schaut euch Josef an. Der wurde von seinen eigenen Brüdern aus purem Neid in die Sklaverei verkauft. Und Moses wollte seinen israelitischen Brüdern helfen, und sie wiesen ihn ab mit den spöttischen Worten, »Wer hat dich zum Richter über uns gemacht?« Beide Männer wurden vom eigenen Volk massiv abgelehnt und später von Gott erhöht, um genau dieses Volk zu retten.
Und die Implikation ist natürlich absolut vernichtend. Er beweist den Richtern, dass sie, indem sie Jesus abgelehnt haben und jetzt Stephanus anklagen, nicht das Gesetz verteidigen.
Nee.
Sie brechen es. Sie wiederholen exakt den Fehler ihrer Vorfahren.
Und damit dreht sich die gesamte Dynamik im Gerichtssaal. Stephanus ist plötzlich nicht länger der Angeklagte. Er wird zum Ankläger.
Aber Moment, das muss ich noch mal hinterfragen.
Ja.
Ted, der sagte, es sei einfach nur dumm, seine Richter zu provozieren oder sich arrogant hinzustellen, denn dann wird man garantiert verurteilt.
Das stimmt.
Warum begeht Stephanus hier also rhetorischen Selbstmord? Er blickt sie an, nennt sie halsstarrig und bezeichnet sie eiskalt als die Mörder der Propheten. Warum macht er das?
Weil er ab einem bestimmten Punkt erkennt, dass dieses Gericht niemals Gerechtigkeit üben wird. Stephanus hört auf, als Verteidiger in einem juristischen Prozess zu sprechen.
Okay, als was spricht er dann?
Er beginnt, wie ein alttestamentlicher Prophet zu sprechen, der das unausweichliche Urteil Gottes über eine korrupte Elite verkündet. Und genau in diesem Moment, als die Richter innerlich vor Wut kochen, passiert etwas Visuelles, das die ganze Szene auf eine kosmische Ebene hebt. Stephanus blickt in den Himmel und sagt, er sieht die Herrlichkeit Gottes und Jesus, der zur Rechten Gottes steht.
Da bin ich beim Lesen echt hängen geblieben. Normalerweise sitzen Könige oder Richter doch auf einem Thron.
Mhm.
Wenn Jesus im Himmel dargestellt wird, sitzt er doch meistens. Was bedeutet es denn, wenn er in dieser Gerichtsszene plötzlich steht?
Also in der antiken Gerichtspraxis saßen die Richter bei der Verhandlung. Aber Zeugen standen auf, wenn sie aussagten. Und ein Richter stand auf, um das endgültige Urteil zu verkünden.
Das heißt, Jesus steht im Himmel entweder auf, um als Zeuge für Stephanus auszusagen, oder er steht auf als der wahre höchste Richter, der genau in diesem Moment sein Urteil über den irdischen Hohen Rat spricht.
Ganz genau. Wenn wir das mit antiker Literatur vergleichen, erinnert das stark an den Prozess gegen Sokrates. Bei solchen ungerechten Schauprozessen, so die damalige literarische Überzeugung, steht am Ende gar nicht der Angeklagte vor Gericht. Die Wahrheit selbst steht vor Gericht.
Wow.
Und das Urteil, das die korrupten Richter fällen, verurteilt in Wirklichkeit sie selbst vor Gott und der Geschichte. Der Sanhedrin denkt, er verurteilt Stephanus. Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, zeigt uns, der Himmel verurteilt den Sanhedrin.
Diese unglaubliche Ironie gipfelt dann ja in den physischen Details der Steinigung. Denn das ist am Anfang kein chaotischer Mob, der da einfach wild Steine aufhebt. Es ist eine formelle, ritualisierte Hinrichtung.
Ja, das ging nach strengen Regeln.
Sie schleppen ihn vor die Tore der Stadt, weil die Hinrichtung eines angeblichen Blasphemikers den heiligen Boden innerhalb Jerusalems rituell verunreinigen würde. Stephanus wird vermutlich über eine kleine Klippe gestoßen und dann, und das finde ich echt ein makaberes Detail, müssen die Zeugen den ersten Stein werfen.
Genau, dieselben Männer, die vorhin den Meineid geleistet haben.
Richtig. Und was tun sie dafür? Sie ziehen ihre Mäntel aus.
Ja. Es ist wie bei einem Sportler, der vor dem Wettkampf den Trainingsanzug ablegt, um die volle Bewegungsfreiheit zu haben, um eben fester werfen zu können.
Aber symbolisch gesehen entlarven sie sich selbst. Sie ziehen sich aus. Sie entblößen ihre eigene Schuld vor dem wahren Richter im Himmel. Und während die Steine auf Stephanus einprasseln, tut er etwas, das uns als Leser komplett den Atem raubt. Er wiederholt fast wortwörtlich die letzten Worte von Jesus am Kreuz. Er bittet darum, dass diese Sünde seinen Mördern nicht angerechnet wird. Er vergibt ihnen. Es ist der absolute Triumph der Gnade über diese rohe Gewalt.
Und genau in diesem blutigen Chaos, während Stephanus stirbt, fokussiert sich die historische Linse plötzlich auf eine völlig neue Figur, am Rande des Geschehens. Ein junger Mann, an dessen Füßen die Kläger ihre Mäntel abgelegt haben. Sein Name ist Saulus.
Der Mann, der später als Apostel Paulus weltbekannt werden sollte. Wie passt er genau in dieses Bild?
Saulus ist zu diesem Zeitpunkt ein brillanter, aufstrebender Theologe, wahrscheinlich so in seinen 20ern oder frühen 30ern. Er war Schüler des hoch angesehenen Rabbiners Gamaliel. Aber er paart diese intellektuelle Schärfe mit dem, was man in der Antike oft jungen Männern zuschrieb.
Jugendlicher Leichtsinn?
Ja, gepaart mit absolutem Fanatismus. Er nutzt diese rohe, unkontrollierte Energie, um zu versuchen, diese aufkeimende christliche Bewegung mit Stumpf und Stiel auszureißen. Er beginnt, Häuser zu durchsuchen und Männer wie Frauen ins Gefängnis zu werfen. Er ist der festen Überzeugung, absolut das Richtige zu tun.
Gleichzeitig gibt es aber auch Akte des Widerstands. Gottesfürchtige Männer riskieren ihr Leben, um Stephanus zu beerdigen. In unserer Quelle wird das mit dem Buch Tobit verglichen, einer antiken jüdischen Schrift. Die hat es zwar nicht in die offizielle Bibel geschafft, war damals aber extrem populär und erzählte von einem Mann, der unter Lebensgefahr Tote begrug.
Ein sehr guter Vergleich, ja.
Diese Männer trauern öffentlich und lauthals um Stephanus. Das war ein massiver ziviler Ungehorsam, denn das jüdische Gesetz verbot die öffentliche Trauer für hingerichtete Kriminelle.
Richtig.
Saulus sieht das alles und erhöht den Druck noch weiter. Eine massive Verfolgungswelle rollt über Jerusalem. Aber, und hier schließt sich der Kreis zu unserem Anfang, Saulus begeht einen kolossalen strategischen Fehler.
Er bewirkt nämlich exakt das Gegenteil von dem, was er geplant hat. Das ist dieser historische Bumerang-Effekt der Verfolgung, den wir angesprochen haben. Saulus wollte das Problem lokal in Jerusalem lösen. Indem er die Christen aber verfolgt, zwingt er sie zur Flucht. Sie verlassen Jerusalem fluchtartig und verstreuen sich in alle Himmelsrichtungen.
Und wohin sie auch fliehen, sie nehmen ihren Glauben mit.
Genau.
Ich liebe diese Mechanik. Das ist wie beim Unkrautjäten. Saulus sieht eine Blume, die er für Unkraut hält. Er will sie einfach mit dem Stiefel zertreten. Aber er merkt nicht, dass er mit voller Wucht auf eine reife Pusteblume tritt.
Ja, schönes Bild.
Der Aufprall zerstört zwar die Blüte, aber er schleudert tausende Samen in den Wind. Und überall dort, wo diese Samen auf dem harten Boden des Römischen Reiches landen, wachsen neue Blumen.
Ein sehr treffendes Bild für ein tiefes theologisches Prinzip, das Dr. Kiener da herausarbeitet. Die Souveränität Gottes nutzt oft Ereignisse, die isoliert betrachtet wie eine unüberwindbare Katastrophe aussehen.
Wie eben ein Mord oder eine Flucht.
Richtig. Gott nutzt das, um Wachstum auszulösen. Gemeinden unter existenziellem Druck konzentrieren sich plötzlich auf das Wesentliche. Die Bequemlichkeit war weg, der Glaube wurde radikalisiert im positiven Sinne.
Das ist die eigentliche Ironie der Geschichte. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte hatte Jesus seinen Jüngern den klaren Auftrag gegeben, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde.
Mhm.
Aber was passierte? Nichts. Sie blieben schön gemütlich in Jerusalem. Es brauchte diesen Schmerz, den Tod von Stephanus und den Fanatismus von Saulus, um sie endlich in Bewegung zu setzen.
Ja, leider.
Und plötzlich sehen wir Philippus, also einen Kollegen von Stephanus, der nach Samaria flieht und dort predigt. Und wenig später trifft er einen äthiopischen Hofbeamten. Äthiopien galt in der antiken Geografie als das absolute südliche Ende der Welt.
Und das Faszinierende daran ist ja das Wie dieser Expansion. Es waren nämlich nicht in erster Linie die berühmten Apostel, die diese erste große Welle auslösten. Die blieben, laut Quelle, zunächst in Jerusalem. Es waren die ganz normalen Gläubigen, die Vertriebenen.
Die Leute auf der Straße sozusagen.
Genau. Historisch gesehen verbreiteten sich neue religiöse Ideen in der Antike meistens durch genau solche Menschen. Durch Händler, Sklaven oder eben Geflüchtete, die auf den gepflasterten Straßen des Römischen Reiches unterwegs waren und einfach erzählten, was sie erlebt hatten.
Das ist einfach unglaublich, wenn man sich die ganze Kette ansieht. Wir sind bei einem arroganten Debattierclub gestartet. Als denen die Argumente ausgingen, bestachen sie Zeugen, was die theologische Ironie schlechthin war. Absolut. Stephanus nutzte dann ihre eigene heilige Geografie, um ihre Ideologie komplett zu zerlegen und wurde dafür vor den Toren der Stadt exekutiert. Von Richtern, die eigentlich selbst vor dem Gericht des Himmels standen. Ein junger Fanatiker namens Saulus hielt die Mäntel, trat auf die Pusteblume und startete völlig ungewollt eine Expansion, die am Ende das gesamte Römische Reich erobern sollte.
Und das führt uns zu einem letzten, sehr tiefgründigen Gedanken, der weit über die rein historischen Fakten hinausgeht.
Okay, schieß los.
Ja, das stimmt.
Er sah nicht, wie seine Worte die Grenzen von Jerusalem sprengten. Er starb in dem Moment, als es aussah wie eine völlige, endgültige Niederlage. Wow, und das ist genau die Perspektive, die das Ganze so greifbar für uns heute macht. Wenn du als Zuhörer das nächste Mal in einer Situation steckst, die sich wie eine krachende Niederlage anfühlt, vielleicht weil du mutig eine echt unangenehme Wahrheit ausgesprochen hast oder für etwas einstehst, das gerade extrem unpopulär ist, dann denk mal an Stephanus. Vielleicht pflanzt du in genau diesem Moment Samen, deren gewaltige Auswirkungen du zu deinen eigenen Lebenszeiten gar nicht absehen kannst, die aber das Potenzial haben, die Welt nach dir tiefgreifend zu verändern.